Weißt du, was das Runner's High ist? Eine Endorphinausschüttung bei Sport. Ja, zum Beispiel beim Laufen. Hast du es erlebt oder hast du davon gelesen? Da teilen sich dann mich die Meinungen. Also, ich bin eine Zeit lang regelmäßig gelaufen. Und man kriegt dann irgendwie eine Laufzeitung in die Hand gedrückt und sagt, hier und das, so sieht es aus. Oder irgendwas Sportmäßiges und die Information. Hey, sobald du dann unterwegs bist, du kommst dann in so einen Flow rein. Und irgendwie geht dann alles von ganz alleine. Und ich muss sagen, ja, ich habe mich schon gut gefühlt, wenn ich durch den Wald gelaufen bin. Aber wenn es dann bergauf ging, war ganz viel von diesem angeblichen, wow, du fliegst dann nur so über den Weg, einfach nicht vorhanden. Und als ich das einzige Mal in meinem Leben einen Marathon gelaufen bin, war gar nichts mehr davon da. Ich meine, okay, es war Mittelrhein-Marathon am Rhein längs und es war knacke warm. Ich habe mich von all meinen Zeitzielen, die ich vorher irgendwie im Hinterkopf hatte, völlig verabschiedet, weil wenn die Leute, sorry für den Ausdruck, aber wirklich so kotzend nebendran einfach zusammenklappen, einfach weil die Temperatur ihnen die Füße wegzieht, habe ich gedacht, piep egal, hab Spaß, soweit es geht und komm einfach an. Und wenn es krabbelnd ist, also es ging gut, es war alles in Ordnung, ich habe das Ganze geschafft und es hat sogar noch Spaß gemacht. Aber wenn man dann so ab bei Kilometer 32 eine ganz, ganz leichte Steigung hat, so eine, die man im Auto nicht merkt, habe ich gemerkt, oh, will ich noch, geht's noch? Weshalb erzähle ich das? Ich glaube, Aufbruch hat ganz viel auch mit solchen Dingen zu tun. Aufbruch braucht einfach beides. Aufbruch braucht auf der einen Seite dieses Ja, ich will und ich bin begeistert und es ist toll. Und Aufbruch braucht auch diesen Realismus. Es gibt auch harte Strecken. Sonst bleibst du nämlich auf dieser Strecke. Sonst funktioniert es nicht. Heute geht es um Ungewissheit. Um die Ungewissheit, die zu jedem Aufbruch dazugehört. Und zwar nicht um die Ungewissheit, die man hat, bevor man sich überlegt, mache ich mich auf den Weg oder lasse ich es bleiben, sondern wenn eigentlich die Würfel gefallen sind. Du sagst, ja, ich will. Du machst dich auf den Weg und wünschst dir, dass diese Ungewissheit so verfliegt wie so ein Morgennebel manchmal. Da guckst du auf die Uhr und 5 Minuten später ist alles klar und wunderbar. Was, wenn nicht? Ich blende mal zurück ins Jahr 1989. Zehntausende Menschen gehen auf die Straße. Friedlich fordern sie Veränderung. Sie protestieren für Demokratie und Meinungsfreiheit. Sie wollen Reform und Öffnung des Landes. Als die ersten Soldaten mit Panzern vorfahren, wissen sie, es kann sein, dass es gut geht und es kann sein, dass es schief geht. Das ist ungewiss. Allerdings ist ihnen sehr klar, dass sie an der richtigen Stelle stehen und dass sie nicht schweigen werden. Wie geht's weiter? Das ist keine rhetorische Frage. Wie geht's weiter? Die Mauer fällt. Ja. Okay, ich schränke mal ein bisschen ein, weil das kommt darauf an, was du im Blick hast. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 kommt es in Berlin zum sogenannten Mauerfall. Eine Verkettung von Missverständnissen sorgt dafür, dass die DDR friedlich ihre Grenzen für den Reiseverkehr in den Westen öffnet. Und Folge ist die deutsch-deutsche Wiedervereinigung. Ich sage, es stimmt nur teilweise, weil in Peking kommt es im gleichen Jahr, im 3. und 4. Juni, zur gewaltsamen Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmenplatz, auf dem sogenannten Platz des himmlischen Friedens. Tausende von Chinesen verlieren ihr Leben und die Schwierigkeiten dadurch merkt man in China bis heute. Wahrscheinlich waren sich die Menschen in China wie in der DDR gleichermaßen gewiss oder ungewiss über den Ausgang ihrer Proteste. Aber das hat keinen Einfluss auf ihren Aufbruch gehabt. Gewissheit wie Ungewissheit sind die subjektive Seite unserer Wahrnehmung. Sie haben erst einmal nichts damit zu tun, ob wir Erfolg haben oder nicht. Ich glaube, das hört da noch mal rein. Gewissheit oder Ungewissheit haben nichts damit zu tun, ob wir Erfolg haben. Also dieses, ich bin aber gewiss, dass Gott auf meiner Seite, das allein macht es noch nicht. Genauso wenig wie dieses, ich habe keine Ahnung, was dabei rauskommt. Gewissheit im Glauben. Ja, es gibt da so eine Bibelstelle im Hebräerbrief, Hebräer 11, Vers 1. Da steht, ich lese den mal nach der alten Lutherbibel, da steht, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das scheint die Hürde ganz schön hochzulegen. Gewissheit ohne zu zweifeln. Spannend finde ich, wie die neue Basisbibel das übersetzt. Da steht, der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Ihr merkt die Verschiebung, oder? Es ist nicht die Gewissheit, sondern es ist vielleicht so ein trotziges Trotzdem. Ich halte fest, ob da Gewissheit ist oder nicht. Festhalten kann ich nämlich auch an dem, was ungewiss ist. Und genau das hat Mose getan. Aufbruch, letzte Folge. Aufbruch, auch wenn Ungewissheit bleibt. Genau das hat Mose getan mit diesem Exodus, der als das Beispiel schlechthin für Aufbruch in die Geschichte eingegangen ist. Schauen wir doch mal, wie das bei Mose so war mit den Ungewissheiten und auch mit den Ungewissheiten, die bleiben. Das mag jetzt zuerst mal vielleicht ein bisschen negativ klingen, aber ich glaube, das ist so wie beim Marathonlaufen. Wenn du dich nicht mit diesen realistischen Faktoren auseinandersetzt, ist bei Kilometer 26 Schluss für dich. Das Erste für mich ist, warum Verheißung nicht hilft. Wenn ich bete, hat meine ältere Christin gesagt, dann ist das so, als ob ich so ein Ringwurfspiel habe. Und ich werfe meine Ringe so lange, bis sie an irgendwelchen Verheißungshaken hängen bleiben. Hört sich gut an. Ist das nicht auch die Situation von Israel und Mose? Es gibt Verheißungen, also Versprechen Gottes. Zum Beispiel das hier. Gott redete mit Mose und sagte zu ihm, ich bin der Herr. Abraham, Isaak und Jakob bin ich als der allmächtige Gott erschienen. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Ich habe meinen Bund mit ihnen geschlossen. Ich werde ihnen das Land Kanaan geben. Es ist das Land, in dem sie als Fremde gelebt haben. Ich werde euch in das Land bringen, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe. Das werde ich euch zum Besitz geben, denn ich bin der Herr. Steht in 2. Mose 3. Was für ein Versprechen. Damit erneuert Gott seine Zusicherung an Abraham, die er ihm in 1. Mose 12 gegeben hat. 1. Mose 12, da steht, sagt Gott zu Abraham, ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du ein Segen wirst. Ich werde die segnen, die dich segnen, wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Wow, und dieser Aussage, dieser Zusage an Abraham folgen noch so viele weitere. Also gefühlt jede Seite in der Bibel, von da an steht es, Gott sagt dem Abraham, schau dich um, du stehst gerade auf dem Hügel. Soweit du sehen kannst, dieses Land werde ich dir und dein Nachkommen geben. Abends draußen vorm Zelt, und da ist kein Streulicht, was stört, sagt Gott, guck mal nach oben. Fang doch mal an, die Sterne zu zählen. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und so geht es weiter. Ich sag mal, Bibelseite für Bibelseite. Immer wieder Verheißung Gottes. Wie soll ich jetzt das nächste sagen, ohne euch zu sehr zu schockieren? weil Gottes Versprechen, ist eine Behauptung von mir, sind zum größten Teil sehr allgemein gehalten. Und Gottes Versprechungen tragen praktisch nie ein Datum. Diese Versprechen an Abraham sind 700 Jahre alt, als Mose und das Volk sie erneuert bekommt. Gottes Versprechen waren auch an keine Gegenleistung gebunden. Es ist wichtig, das hier zu sehen, weil Gott sagt nicht, wenn du denn gehorchst, dann mache ich was draus. Und man guckt zurück und sagt, ja, na klar, wir gucken in die Geschichte, ihr habt nicht gehorcht, es liegt an euch. Nein, Gott hat einfach gesagt, ich mache das. Und dann hat er sich, mal flapsig ausgedrückt, 700 Jahre Zeit gelassen. Aber dieses Versprechen, diese Verheißung war noch im Bewusstsein des Volks. Gleichzeitig wussten sie, okay, dieses verheißene Land, Kanaan, ist 500 Kilometer entfernt. Und diese 500 Kilometer, die setzen sich zusammen aus, zur einen Hälfte Wüste, sprich Land, in dem du nicht sein willst. Und zur anderen Hälfte aus etwas besser, etwas fruchtbarerem Land, aber da leben die Feinde. Also auch wieder Land, wo du nicht sein willst. Herzlich willkommen beim Aufbruch. Aufbruchsstimmung sieht anders aus, oder? Moment, höre ich dich jetzt sagen. Willst du etwa behaupten, Gottes Verheißungen sind keine? Stopp, stopp. No way. Auf gar keinen Fall. Allerdings glaube ich, dass Gottes Verheißungen sehr oft anders zu verstehen sind. Es sind eben keine Zielvereinbarungen. Es ist nicht so wie am Arbeitsplatz. Da kriegst du erzählt, okay, ich möchte, dass eure Abteilung bis zum 1. September 100.000 Solarpanels produziert und an den Kunden verkauft. Das ist eine klare Zielvorgabe. Da weiß man, am 2. September ist es passiert oder nicht. Und ich kenne jetzt eure Chefs nicht, aber ich vermute mal, die wenigsten Chefs würden damit einig sein, wenn ihr sagt, gib mir 700 Jahre Zeit. Wird schon noch passieren. Auf keinen Fall. Gott verspricht Dinge, aber er verspricht Dinge, die Langzeitcharakter haben und in eine Richtung zeigen, bei denen es aber manchmal schwierig ist zu sagen, das meint mich und meine Situation, und zwar heute. Beispiele gibt es viele in der Bibel. Da sagt Gott einem Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Ja, heißt das, dass Petrus jede Gemeinde gegründet hat? Nö. Heißt das, dass es noch nie eine Gemeinde gab, die ihre Türen zumachen musste? Auch nicht. Das kommt vor. Aber Gott verspricht, dass seine Kirche insgesamt nie untergehen wird. Für alles, worum ihr im Gebet bittet, gilt, glaubt fest daran, dass ihr es bekommt, dann wird es euch auch geschehen. Wow, das ist so ein christlicher Poesiealbumvers, oder? So eine wunderbare Zusage, eine wunderbare Verheißung von Gott. Ja, Gott hört und er hört unser Gebet, aber eben nicht immer. Und auch nicht immer auf die Art und Weise, wie wir uns das wünschen und vorstellen. Wenn ich dieses Versprechen absolut setze und dann mal konkret nachfrage, wie hast denn du das in deinem Leben erlebt? Dann ist es bei den meisten doch so, also ich habe jedenfalls auch keinen kennengelernt, der mir sagen konnte, für mich ist das kein Problem. Wenn ich mit Gott rede, dann zeigt er mir das, ich mache das und es läuft einfach, das flutscht, weil hier steht's doch. Ich kenne allerdings viele, die gesagt haben, wir haben für einen Kranken gebetet und wir waren alle der Meinung, der wird gesund und er wurde nicht. Natürlich fange ich dann im Nachhinein an zu überlegen und sagen, vielleicht hatte Gott was anderes vor. Ja, aber das ist ja genau das. Verheißung ist nicht so einfach greifbar, wie ich das manchmal haben möchte. Verheißungen sind keine Druckmittel. Verheißungen sind keine 1:1 umzusetzenden Pläne. Aber Verheißungen sind nicht weniger, Verheißungen sind mehr. Verheißungen sind mehr als das. Sie sind das Versprechen Gottes, uns nicht loszulassen, unserem Leben Richtung zu geben und vielleicht sogar Geschichte mit uns zu schreiben. Was sich erstmal vielleicht als Einschränkung anhört, verstehe Verheißung doch anders, ist letztlich eine große Freiheit, die entsteht. Verheißung ist mehr. Da bleibt manche Ungewissheit. Ja, aber trotzdem ist echter Aufbruch möglich. Warum eine Verheißung nicht reicht? Warum eine Offenbarung nicht reicht? Das ist das Nächste. Warum Offenbarung nicht reicht? Mose steht am Horeb und hat eine Erscheinung Gottes. Eine besondere Offenbarung von ihm. Dass ein Dorngestrüpp sich in der Hitze von selbst entzündet, das kennt er. Das kommt einfach in dieser Wüstenregion vor. Dass dieses Dorngestrüpp dann einfach immer weiter brennt und nicht verbrennt, das ist schon seltener. Aber dass dieses Dorngestrüpp dann anfängt zu reden, das gab es noch nie. Und aus diesem Dorngestrüpp kommt Gott mit Mose ins Gespräch und er sagt ihm, Mose, Mose, hier bin ich. Gott sprach, komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus, der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Gott offenbart sich Mose. Er stellt sich vor als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er offenbart seine Befreiungspläne und schließlich nennt er Mose auch noch seinen Namen. Und das ist ein bisschen was anderes als heute. Wenn ich mich irgendwo vorstelle, sage, hallo, ich bin der Hauke, dann hat das eine andere Qualität. Dieses, ich gebe meinen Namen, das ist einfach wirklich Offenbarung Gottes. Ich werde sein, der ich sein werde, stellt er sich vor. Solch eine Offenbarung müsste doch alle Ungewissheit wegwischen. Aber das tut sie nicht. Mose zweifelt weiter. Das Volk, zu dem er hingeht, ist später auch nicht besonders überzeugt. Und Pharao? Na, Pharao lacht Mose einfach aus. Es ist aber auch schwierig mit diesen Offenbarungen. Entweder kommen sie sehr dominant daher und machtvoll, oder es sind so persönliche Begegnungen, dass sie den Einzelnen zwar verändern, aber dass sie schwer zu kommunizieren sind. Ich skizziere das mal. Es gibt sowas wie eine machtvolle Offenbarung. Da ruft jemand im Brustton der Überzeugung aus, der Herr hat geredet. Und scheinbar ist das auch wirklich so. Denn Gott stellt sich dazu. Und das, was der Mensch da behauptet, das passiert. Ja, es gibt es, dass jemand eine Offenbarung von Gott bekommt und Gott redet durch ihn. Ganz eindeutig, nachvollziehbar. Ich glaube, das gibt's. Aber ich glaube, es ist seltener, als wir das wahrhaben möchten. Die zweite Form dieser machtvollen Offenbarung geht genauso los. Jemand stellt sich hin und sagt, der Herr hat mir gezeigt. Aber es gibt einen Subtext drunter. Eigentlich steht da unten drunter, ich fühle mich gerade zutiefst unsicher. Ich würde mir das, was ich hier sage, aber wünschen. Deshalb gebe ich dem, was ich sage, einen vollmächtigen Anstrich. Diese Art der Offenbarung wird häufig so in die charismatische Bewegung rein verortet. Ich glaube, das ist einseitig. Ja, in der charismatischen Szene ist das viel eher gang und gäbe. Aber ich bin ja, ich habe es euch erzählt, so in der Brüdergemeinde groß geworden. Hört man Brüdergemeindler über die Offenbarung reden, das ist genau dasselbe. Also den Wunsch, zum Vater des Gedankens zu machen, das steckt einfach in uns Menschen drin. Und dem Ganzen Vollmacht geben zu wollen, offensichtlich auch. Ich denke aber, das große Problem hierbei ist weniger, dass wir als Christen uns irren können. Das große Problem ist, wenn wir vielleicht sogar ahnen, erkennen, hey, ich bin auf dem falschen Dampfer, aber unsere Anstrengungen verdoppeln und sagen, jetzt muss ich doch noch eine Schippe draufpacken, um zu zeigen, dass Gott wirklich redet. Typisch für mich war da die prophezeite Wiederwahl von Donald Trump. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das mitbekommen habt, es waren etliche amerikanische Prediger, die sich hingestellt haben und medial mit großer Öffentlichkeit verkündet haben, wir sind uns sicher, Gott möchte, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Wir wissen es vom Herrn, er ist der, bis hin zu der Auserwählte, er wird wiedergewählt werden. Gott hat gesprochen. Ja, aber dann hat das Volk gesprochen und hat Donald Trump nicht wiedergewählt. Und nun? Dann waren einzelne Prediger, die gesagt haben, ja, im geistlichen Sinne ist er wiedergewählt worden, nur das Volk hat es nicht kapiert. Die Wahl wurde gestohlen. Das Narrativ, was Trump aufgebracht hat, haben Christen übernommen. Viele Dinge, wo ich einfach sage, mehr als schwierig. Aber ich fand es wunderbar, dass es etliche Christen gegeben hat, die sich dann hingestellt haben, zum Beispiel Chris Valatten, einer der Prediger, die vorher das behauptet haben, hat sich dann vor die Öffentlichkeit gestellt und gesagt, ich habe mich total geirrt und ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Es gibt keine Entschuldigung. Ich denke, dass mich das nicht zu einem falschen Propheten macht, aber es schafft eine echte Glaubwürdigkeitslücke. Viele Menschen vertrauen mir und meinem Dienst und ich möchte Ihnen allen sagen, dass es mir sehr leid tut. Das war ein großer, großer Fehler. Und er ergänzt, ich habe immer geglaubt, dass man sich auch öffentlich entschuldigen muss, wenn man eine öffentliche Erklärung abgibt. Hut ab vor dieser Haltung. Chris Valatten hat übrigens Morddrohungen bekommen daraufhin von den Menschen, die gesagt haben, das geht gar nicht, du bist ein Nestbeschmutzer. Aber es gibt nicht nur machtvolle Offenbarungen, es gibt auch sowas wie eine persönliche Offenbarung. Mose tat sich offensichtlich schwer, damit zu erklären, was er mit Gott erlebt hat. Aber das Volk sah schließlich, dass bei diesem Menschen etwas anders geworden ist. Spannenderweise war Gottes Offenbarung an ein Zeichen gebunden. An ein Zeichen, das streng genommen gar keins war. Weil die 10 Plagen, die später kommen, sind ein eindrückliches Beispiel, aber davon redet Gott ja hier erstmal noch gar nicht. Als Gott Mose seine Offenbarung weitergibt, sagt er ihm, ich werde bei dir sein und daran wirst du sehen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, dann sollt ihr mir an diesem Berg hier dienen. Steht in 2. Mose 3, Vers 12. Was steht hier eigentlich? Hier steht, wenn das eingetreten ist, was ich dir gesagt habe, dann werdet ihr sehen, dass es eingetreten ist. Mose hat ja nichts in der Hand. Er geht zum Volk Israel und sagt, folgt mir alle nach. Und wenn wir alle zusammen an dem Berg angekommen sind und Gott anbeten, dann werden wir sehen, dass wir an dem Berg angekommen sind. Stimmt. Nicht mehr und nicht weniger. Trotzdem tritt Mose dem Volk gegenüber vollmächtig auf. Aber gleichzeitig wirbt er immer wieder um sie. Vielleicht möchte er sie lieber durch machtvolle Offenbarungen überzeugen. Aber er tut es letztlich nicht. Die persönliche Offenbarung, die Mose hier weitergibt, die er erhalten hat, nimmt ihm und dem Volk die Ungewissheit nicht weg. Aber sie ist eine Aufforderung zum Weitermachen, zum Durchhalten. Dazu, sich immer wieder neu aufs Volk einzustellen und es mitzunehmen. Zum Vertrauen auf Gott, auch gegen den Augenschein. Ich glaube, manchmal muss das reichen. So dieses, ich weiß es, ich bin davon überzeugt, lass uns gemeinsam damit darum ringen und lass uns gemeinsam vorangehen. Auch wenn ich nicht mit dem Brustton der Überzeugung mich hinstellen kann, sagen, Gott hat gesprochen und da geht es lang. Einen Punkt habe ich noch. Warum Gottes Handeln nicht durchträgt. Wie geht es denn jetzt weiter? Mose trifft sich in zig Konferenzen mit Gott. Also die beiden besprechen, hört sich falsch an, ja. Gott bespricht mit Mose, was er vorhat. Er sagt ihm, worauf es hinausläuft. Aaron ist auch mit dabei, damit er dem Volk weitersagen kann, was Gott tun wird. Die beiden hören fleißig zu und schreiben mit. Und sie sind auch nicht gegen Gott, aber es geht ihnen so ein bisschen so, als wenn ich in der Physikvorlesung über die Heisenbergsche Unschärferelation sitze. Ich habe davon schon mal gehört. Ich weiß, dass es das gibt, aber lasst es mich nicht erklären. Keine Ahnung. Gottes Zeichen sind da wesentlich deutlicher, oder? Wasser wird zu Blut, Millionen von Fröschen kommen aus dem Nil, extremer Hagel zerstört die Ernte und tötet sogar Tiere und Menschen, eine dreitägige Finsternis bedeckt das Land und schließlich sterben alle Erstgeborenen. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag zu den 10 Plagen, der ist ganz interessant, weil der besteht eigentlich nur aus Erklärungsversuchen. Und die hören sich fast abenteuerlich an, als wenn ich an ein Wunder glaube. Also da ist die Rede davon, dass wahrscheinlich ein Vulkanausbruch in der Gegend war. Und was das Wasser rot gefärbt hat, das war roter Bimsstaub. Ja, dass das lokal nur im Nil war und nebendran nicht. Und ja, es ist nicht so ganz nachvollziehbar. Genauso, dass eine Rauchwolke des Vulkans eben für diese dreitägige Finsternis gesorgt hätte. Ja, wir reden von Menschen in der Antike, aber es waren keine Blöden. Man hätte ihnen das wahrscheinlich nicht so einfach verkaufen können. Klar konnte man denken, dass Gott all das getan hat, aber zwingend überzeugend war es offensichtlich trotzdem nicht, auch damals. Was man schon daran merkt, dass diese Zauberer von Pharao einen Großteil der Wunder von Mose auch tun. Mose sagt hier, als Zeichen hat Gott mir gegeben, ich werfe meinen Stab auf den Boden und es wird eine Schlange daraus. Und die Zauberer greifen in die Trickkiste und sagen, kriege ich auch hin. Und sie machen's. Das ist ein bisschen so wie bei David Copperfield. Ihr kennt den Zauberer? Sein größter Act war, dass er in New York die Freiheitsstatue hat verschwinden lassen. Geladenes Publikum sitzt da und David Copperfield hat sein großes Arrangement und die Freiheitsstatue verschwindet. Ja, sie taucht auch wieder auf. Aber er hat sie verschwinden lassen und Hunderte und Tausende von Leuten sitzen da und sagen, wow, wie hat er das gemacht? Ein paar Jahre später kommt dieser maskierte Magier und erklärt den Trick. Und Tausende von Leuten oder Hunderttausende sitzen da, war das simpel, das ist ja nur ein Trick. Tja, ich glaube nicht, dass Mose getrickst hat. Aber ich sehe, dass Zeichen nicht unbedingt überzeugen. Warum? Wenn ich an Gottes Handeln glaube, ordne ich diese Zeichen so ein, dass ich sage, toll, Gott hat das jetzt unterstrichen. Und er hat gesagt, so ist es. Und ich glaube das. Aber wenn ich absolut gegen Gott eingestellt bin, dann suche ich so lange, bis ich eine andere Erklärung habe und sage, ich brauche Gott nicht dafür. Das war damals so. Und das ist heute nicht viel anders. Gott hat gehandelt, schon um die Ägypter unter Druck zu setzen. Aber gerade bei Mose und seinem Volk blieb immer noch eine Spur der Ungewissheit. Kein Wunder. Kein Wunder kann Gott und sein Wesen ein für alle Mal erklären. Es bleiben einfach Fragen offen. Sind die Wunder und das Reden Gottes deshalb umsonst? Nein, auf keinen Fall. Sie schaffen nur keine letztgültige Klarheit. Und das sollen sie auch nicht, weder bei Mose damals noch bei uns heute, wenn wir Gott und sein Handeln und sein Reden erleben. Aufbruch. Mein letzter Punkt bindet das Ganze ein Stück weit zusammen. Warum Aufbruch trotz Ungewissheit möglich ist. Jetzt habe ich fast die ganze Predigt durch dargestellt, warum bei Mose und dem Volk eine gewisse Ungewissheit geblieben ist. Und vielleicht fühlst du dich jetzt unwohl und sagst, ich hätte mir jetzt irgendwie mehr gewünscht. So, schlag mal eine Schneise und sag hier, die Unklarheit fällt links und rechts runter und du siehst das Licht vorne, hier geht es voran. Aber mal über Licht besehen, ist so unser Leben? Manchmal schon, aber manchmal eben auch gerade gar nicht. Und ich glaube, auch für solche Zeiten ist Gott da. Wie Mose befinden wir uns immer wieder in Situationen, wo wir aufbrechen wollen oder es eben müssen. Und wie Mose bleibt die Ungewissheit unsere Begleiterin. Das erste Mal wurde mir das so richtig bewusst, als ich relativ jung im Glauben war und an die Bibelschule gegangen bin. Ich war ein bisschen, war 20 und hatte unseren damaligen Direktor im Unterricht und der erklärt so beiläufig mit seinem breiten kanadischen Lächeln, dass der Glaube im Laufe der Zeit nicht leichter geworden wäre. Und dass es so viele Ungewissheiten in seinem Leben sind und das, obwohl er inzwischen seit über 30 Jahren gläubig ist. Für mich brach eine Welt zusammen. Ich habe gedacht, okay, du bist jetzt gläubig geworden und jetzt kamen die großen Veränderungen und von jetzt ab kommt nur noch so ein bisschen Kosmetik, aber eigentlich ist alles safe. Und dann habe ich diesen 50-jährigen Mann vor mir, der sagt, ist nicht so. Inzwischen bin ich 10 Jahre älter als er damals und stell fest, oh Mann, der hat so recht gehabt. Er hat so recht gehabt. Und es ist gut so. Es ist gut, dass Gott uns Verheißungen gibt. Es ist gut, dass Gott uns Offenbarungen schenkt. Es ist gut, dass er durch Zeichen und Wort redet. Und das Beste ist, dass er uns unsere Ungewissheit nicht wegnimmt. Denn die muss nicht verschwinden. Ungewissheit ist, das habe ich am Anfang gesagt, die subjektive Seite unserer Wahrnehmung. Schön, wenn Gewissheit da ist. Doch manchmal steht uns Gewissheit doch eher im Wege, oder? Ja? Ja, Tatsache, Gewissheit kann uns im Weg stehen. Also, kleines Beispiel, Kaiser Wilhelm II., letzter deutscher Kaiser, erklärte einmal voller Gewissheit, ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Nun sind wir heute tatsächlich auf einem Level, wo man sagt, ja, das Auto könnte eine vorübergehende Erscheinung sein. Aber ich persönlich glaube jetzt nicht an die Rückkehr zum Pferd. Hier könnte man tausende von Äußerungen anschließen, die alle mit großer Gewissheit gesagt wurden, in ihre jeweilige Zeit rein und über die wir heute im besten Fall grinsen. Im schlechtesten Fall sagen wir, wie gruselig ist das denn? Andere Gewissheiten haben wesentlich mehr Schaden verursacht. Christliche Szene. 1909 in Berlin. Damals hat der Gnadauer Gemeinschaftsverband entschieden und gesagt, alles, was irgendwie pfingstlich geprägt ist, das ist von unten. Das sind dämonische Einflüsse. Das geht gar nicht. Wir reden hier nicht von Brüdern und Schwestern. Wir können keinen Kontakt mit diesen Menschen haben. Es hat auch nur 100 Jahre gedauert, bis sie nicht nur den Fehler eingesehen haben, sondern die innere Größe hatten, sich hinzustellen und sagen, wir haben uns geirrt. Ja, wir sind unterschiedlich unterwegs und nein, wir müssen nicht alles genauso leben. Aber natürlich sind das liebe Brüder und Schwestern. Das wurde 2009 festgehalten, also genau 100 Jahre später. Nach dieser unsäglichen Berliner Erklärung. Wenn Aufbruch von Mose und dem Volk Israel wirklich von ihrer Gewissheit abhängig gewesen wäre, dann wäre dabei wahrscheinlich so ein Sammelsurium von solchen Sonderbarkeiten rausgekommen. So haben sie Gott trotz Ungewissheit vertraut und sind mit ihm vorangegangen. Und der Exodus ist das Befreiungsereignis in der Weltgeschichte schlechthin geworden. Immer, immer wieder zitiert, gefeiert, hinterfragt, verfilmt, wie auch immer. Das Befreiungsereignis schlechthin. Was hat das jetzt mit deinem und meinem Aufbruch zu tun? Auch da gibt Gott Verheißungen. Und diese Verheißungen meinen viel weniger, ich verspreche dir, wenn du diesen Schritt tust, wird alles gut gehen, sondern da verheißt Gott und sagt, ich bin bei dir. Und ich bleib bei dir. Da kannst du ein Ausrufezeichen hintersetzen. Das wird sich nicht ändern. Auch da schenkt Gott Offenbarungen, aber die sind immer wieder stark auch von meinen eigenen Wünschen geprägt. Das muss ich wissen. Auch da redet Gott und er tut vielleicht sogar Wunder. Aber in erster Linie ist er selbst dabei, wenn wir uns auf den Weg machen. Ein Aufbruchsvers, der für mich da sehr gut reinpasst, ist die Sendung der Jünger zu allen Menschen. Was für ein Aufbruch, was für eine Ungewissheit. Aber mitten hinein in diese Ungewissheit, was alles passieren könnte, setzt Jesus seine Gewissheit dagegen. Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich kenne viele Unsicherheiten in meinem Glaubensleben und je mehr Antworten ich bekomme, desto mehr Fragen stellen sich auf der anderen Seite. Trotzdem mache ich mich immer wieder gerne auf den Weg mit Gott. Ich breche auf, weil ich erlebt habe, dass die Zusage tragfähig ist. Gott verrät mir nur selten Details, aber er ist immer bei mir und er ist immer bei dir. Amen.